Ist es nicht schön, dass wir kein Instagram und weiß ich und WhatsApp brauchen, um mit unserem Gott zu reden? Herr Jesus, hab du Dank dafür, dass du heute Morgen mitten unter uns bist. Und dass wir das wissen dürfen und dass du uns heute Morgen auch begegnen möchtest. Hab Dank, Herr Jesus, dass du zu uns sprechen wirst. Das ist deine Zusage. Und so bitten wir dich, dass du jetzt all das wegnimmst, Herr, was uns von dir weglenken will, was uns von dir ablenken will. Dass wir frei werden für das Hören auf dein Wort. Amen. Ich finde es ganz toll, dass ich kein Gast mehr bin für euch. Für die, die mich noch nicht kennen, ich komme schon öfters mal im Jahr, 3-4 Mal im Jahr hierher, schon seit vielen Jahren, und ich fühle mich hier sehr zu Hause. Ich komme eigentlich aus der Baptistengemeinde in Friedrichshafen und bin dort eben sonst normalerweise aktiv und freue mich jedes Mal, wenn ich hierher kommen darf. Wenn man angerufen wird von einem lieben Menschen hier aus der Gemeinde und gefragt wird, kannst du wieder bei uns reden, kannst du bei uns predigen, dann überlegt man sich erstmal, über was könnte ich denn zu euch sprechen? Was ist das Thema, was euch vielleicht gerade im Moment beschäftigt? Es ist ein paar Wochen her, da habe ich eine Predigt gehört über einen kleinen Propheten. Und diese Predigt, die hat mich wochenlang beschäftigt, hat mich nicht mehr losgelassen. Und ja, Gott hat mir aufs Herz gelegt, zu euch heute Morgen auch über diesen kleinen Propheten zu reden. Es geht um den Propheten Haggai. Haggai ist einer der sogenannten 12 kleinen Propheten. Ich möchte mit euch heute Morgen eine Begebenheit aus dem Buch Haggai, aus dem ersten Kapitel anschauen und möchte diese Begebenheit aus 4 verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Zuerst wollen wir eine geschichtliche Einordnung vornehmen. Dann schauen wir uns den Egoismus des Volkes an. In einem dritten Blickwinkel wollen wir schauen, welche Folgen hat denn dieser Egoismus dieses Volkes Gottes nach sich gezogen. Und in einem vierten Blickwinkel schauen wir dann, wie hat das Volk reagiert. Der erste Blickwinkel, die geschichtliche Einordnung. Das Volk Israel kehrt aus dem Exil zurück in das Land Israel. Der Prophet Haggai, sein Name bedeutet übrigens meine Feste oder Mann des Festes, ist der erste nachexilische Prophet. Das heißt, er weissagte zu einer Zeit der Rückkehr des Überrestes des Volkes Israels aus der babylonischen Gefangenschaft. Er war wohl einer der ersten, die mit dem großen Zug von Juda unter Zerubabel zurückgekehrt sind im Jahre 537, 536 vor Christus. Der erste Tempel war zerstört und damit das Haus Gottes, das Garant dafür war, dass Gott unter ihnen wohnte, unter dem Volk wohnte. Nach der Rückkehr wurden zuerst die vom Gesetz gebotenen Feste wieder eingeführt. Und die Feste waren ja immer ein Zeugnis für das Handeln Gottes unter seinem Volk. Die Feste wurden eingeführt, um an das Handeln Gottes zu erinnern. Und ein Jahr später, also im zweiten Jahr nach der Rückkehr, wurden dann die Grundmauern gelegt für den zweiten Tempel. Mit dem neuen Tempel, mit dem zweiten neuen Tempel, sollte Gott wieder Wohnung bekommen unter dem Volk Israel. Mit dem Beginn des zweiten Tempelbaus kehrte das Volk wieder zu seiner Identität zurück, nämlich als das Volk Gottes. Hatten sie doch im Exil erfahren, dass dieser Gott sie nie verlassen hatte, dass er immer bei ihnen war, trotz ihres Ungehorsams, trotz ihres Unglaubens, trotz ihres Fehlverhaltens. Man hätte nun meinen können, dass es für dieses Volk nach der Rückkehr und nach der Grundlegung dieser Grundmauern des Tempels nichts Wichtigeres gab, als diesen Tempel, diese Wohnung Gottes unter ihnen wieder aufzubauen. Aber dem war nicht so. Der Bau stockte. Dafür gab es mehrere Gründe. Zum einen die Widerstände von Seiten der Feinde um das Volk Israel herum, aber vor allem auch die Gleichgültigkeit des Volkes Israel gegenüber ihrem Gott. Sie verloren Gott aus ihrer Mitte. Nachdem die Grundmauern zum Tempel gelegt waren, boten die Samariter, ein Mischvolk, das eben um sie herum gelebt hat, an, mitzubauen, Bündnispartner zu werden. Und das Volk Israel lehnte aus gutem Grunde ab. Und dann haben diese Samariter politische und andere Intrigen gespinnt, um das Volk Israel daran zu hindern, diesen zweiten Tempelbau voranzubringen. Und sie haben es geschafft, einfach das Volk zu blockieren. Und die Pläne schienen aufzugehen, als dann 1522 sie vor diesen König Artaxerxes gingen und ihm gesagt haben, hier, dieses Volk, das muss man daran hindern, dass der Tempel gebaut wird und der König Artaxerxes setzte ein Schreiben auf, das dem Volk Israel verbot, an dem Tempel weiterzuarbeiten. Solange Artaxerxes regierte, kam der Bau des Tempels völlig zum Erliegen. Und dann, ein Jahr später, als dann Darius Hystapes die Thronfolge antrat, 1521, wurde es anders. Er war einer, der dem Volke des Israels, den Juden, wohlgesonnen war. Und das war die Zeit, als Haggai und Zacharia aufgestanden sind und durch prophetische Reden das Volk Gottes aufgefordert hat, wieder weiterzumachen mit dem Bau des Tempels. Das war die Zeit, in der Haggai hineingerufen hat. Die Tatsache, dass man im Tempelbau so langsam vorankam, war zwar den Feinden Gottes auch geschuldet, aber vor allem auch der Trägheit des Volkes Gottes. Man kann das sehr ausführlich nachlesen in dem Buch Nehemia und in dem Buch Esra. Lohnt sich wirklich mal zu lesen. Wir haben es in unserem Hauskreis gerade durchgearbeitet. Sehr gute Erkenntnisse, die man da gewinnen kann. Während der Zeit, der Tempelbau vollkommen zum Erliegen kam, hatten die Juden angefangen, ihre Mittel, die sie hatten, dafür zu verwenden, ihre eigenen Häuser aufzubauen. Sie konnten ja am Tempel nicht weiterarbeiten, dann fingen sie an, ihre eigenen Häuser aufzubauen. Und sie bauten prachtvolle Bunker hin, prachtvolle Häuser. Wunderbar. Mit dem eigentlichen Ziel, eigentlich diese Zwischenzeit, wo sie am Tempel nichts machen konnten, die Zwischenzeit zu nutzen, um das aufzubauen, was sie tun konnten. Aber dann, als der Tempelbau wieder möglich war und Haggai aufgerufen hat, den Tempel wieder aufzubauen, haben sie gesagt, jetzt ist noch nicht die Zeit, den Tempel aufzubauen. Wir sind erstmal noch beschäftigt, mit dem fertig zu machen, was wir angefangen haben. Das Haus Gottes, der Bau des Hauses Gottes, trat in den Hintergrund und wurde unwichtig. Und genau hier setzt unser Text ein, um den es heute geht. Ich lese Haggai 1, die Verse 1 bis 12. Im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tage des Monats, geschah des Herrn Wort durch den Propheten Haggai zu Zerubabel, dem Sohn Shetheils, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem Hohepriester. So spricht der Herr Zebaoth. Dies Volk spricht: Die Zeit ist noch nicht da, dass das Haus des Herrn gebaut werde. Und das Herrn Wort geschah durch den Propheten Haggai. Ist denn eure Zeit da, dass ihr in euren getäfelten Häusern wohnt? Aber dieses Haus muss wüst stehen? Nun, so spricht der Herr, achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr sät viel und bringt nichts ein oder wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und werdet doch nicht und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und keinem wird warm. Und wer Geld verdient, der legt es in einen löchrigen Beutel. So spricht der Herr Zebaoth: Achtet doch darauf, wie es euch geht. Geht hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus. Und ich will Wohlgefallen daran haben und will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr. Ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig. Und wenn ihr es schon heimbringt, so blase ich es weg. Warum das, spricht der Herr Zebaoth? Weil mein Haus so wüst dasteht. Ihr aber eilt, an jeder für sein Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch den Tau zurückgehalten und das Erdreich seinen Ertrag. Und ich habe die Dürre gerufen über das Land und über Berge, über Korn, Wein, Öl und über alles, was aus der Erde kommt. Auch über Mensch und Vieh und über alle Arbeit und Hände. Da gehorchten Zerubabel, der Sohn Shethaels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, der Hohepriester, und alle übrigen vom Volke der Stimme des Herrn, ihres Gottes, und den Worten des Propheten Haggai, wie ihm der Herr, ihr Gott, gesandt hatte, und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Soweit. Ich komme zum zweiten Blickwinkel, der Egoismus des Volkes. Der Prophet Haggai bekommt den Auftrag, im Namen des Gottes, dem Volk Gottes, eine Botschaft zu sagen. Und diese Botschaft ist eine Anklage. So spricht der Herr Zebaoth: Dies Volk spricht, die Zeit ist noch nicht da, dass man das Herrn Haus baue. Und das Herrn Wort geschah durch den Propheten Haggai. Aber eure Zeit ist da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt und dieses Haus muss wüst stehen. Das Erste, was auffällt in dieser Anklage, ist, dass Gott sein Volk nicht mehr als sein Volk anspricht. Er sagt, dies Volk. Über Jahrhunderte hinweg war das Volk Israel immer das Volk Gottes. Und auch Gott hat sich immer wieder zu seinem Volk bekannt und hat gesagt, das ist mein Volk. Selbst im Exil hat Gott sich immer wieder zu seinem Volk gestellt. Aber nun spricht Gott nur noch von diesem Volk. Dabei hatte doch alles so gut angefangen. Die Feste wurden eingesetzt. Der Tempelbau wurde begonnen. Die Grundmauern wurden gelegt. Und dann kamen die Probleme. Die Feinde und so weiter. Die Feinde versuchten mit allen Mitteln, den Bau des Tempels zu verhindern. Und das sogar in sehr frommen Masken. Und so fingen die Juden an, das Volk Gottes fing an, ihre eigenen Häuser aufzubauen, am Anfang mit dem guten Ziel, die Zeit auszukaufen, die Zeit zu überbrücken. Aber Aber was als Überbrückung gedacht war, wurde zur Gewohnheit. Und so bauten sie ihre eigenen Häuser weiter zu prachtvollen Bauten aus. Zu tun gab es ja immer genug. Und jeder Häuslebauer, vor allem die Schwaben, wissen, wenn ich ein Haus habe, da gibt es immer was zu tun. So wurde mit der Zeit das Bedürfnis, das Haus Gottes aufzubauen, immer mehr in den Hintergrund gedrängt. Ja, es wurde dann letztlich zu einer lästigen Pflichterfüllung, an die man eigentlich gar nicht dauernd erinnern werden wollte. Nein, sie haben Gott nicht vergessen. Aber sie haben Gott aus ihrer Mitte verloren. Die Prioritäten haben sich verschoben. Gottes Haus zu bauen wurde immer unwichtiger, weil die eigenen Bedürfnisse immer wichtiger wurden, sich immer mehr in den Vordergrund drängten. Genau so arbeitet der Widersacher Gottes. Gott wird nicht in Frage gestellt. Seine Priorität wird in Frage gestellt. Sollte Gott gesagt haben? Das genau ist die Anklage an das Volk in unserem Text und auch an uns. Wie ist deine und meine Priorität in Bezug auf Gott? Ich höre immer wieder, dass Gott an erster Stelle stehen muss. Ich muss euch gestehen, bei mir steht Gott nicht an erster Stelle. Und ich will das auch nicht. Vielleicht habt ihr den falschen Prediger eingeladen. Ich will das erklären, was ich meine. Als Betriebsrat in der Freistellung habe ich immer wieder Prioritätenlisten zu erstellen. Das ist dran, das muss abgearbeitet werden und das und dann das und dann das und dann das und dann das und so weiter. Punkt 1 ist abgehakt, kommt Punkt 2 dran und so weiter. Wie sieht denn unsere Prioritätenliste aus als Christen? Punkt 1, Gott steht an erster Stelle. Punkt 2, Familie. Punkt 3, Arbeit. Punkt 4, Gemeinde oder vielleicht auch anders, weiß ich was. Aber der Punkt 2 hat relativ wenig mit dem Punkt 1 zu tun. Ich möchte nicht, dass Gott an erster Stelle abgehakt wird und ich dann zum Punkt 2 übergehe. Ich möchte, dass Gott der Herrscher ist, der Herr ist über alle Punkte meines Lebens. Ich möchte, dass Gott der Herr ist über meine Familie, über mein Verhältnis zu meiner Familie. Ich möchte, dass Gott der Herr ist über mein Verhältnis zu meiner Arbeit, zu meinem Geld, zu meiner Gemeinde. Er soll der sein, der alles kontrollieren darf und der mich in allen Dingen führen darf. Wenn Gott nicht der Herr über mein Verhältnis zur Familie, über mein Verhältnis zur Arbeit und über mein Verhältnis zur Gemeinde wird, verliere ich das Zentrum, verliere ich mein Zentrum. Genauso ist es dem Volk Gottes geschehen. Sie haben ihr Zentrum verloren. In meiner Prioritätenliste darf und wird Jesus mich fragen, bestimmt dein Verhältnis zu mir noch, wie du mit deiner Frau umgehst? Bestimmt dein Verhältnis zu mir noch, wie du mit deiner Arbeit und mit deinen Arbeitskollegen umgehst? Bestimmt dein Verhältnis zu mir noch, wie du mit der Gemeinde, mit deiner Zeit, mit deinem Geld, mit deinen Hobbys und so weiter umgehst? Bestimmt dein Verhältnis zu mir noch, wie du mit deinem Versagen umgehst, mit dem, womit du nicht zurechtkommst? Es gibt einen Satz, der mich seit meinem Christsein begleitet. Ich habe ihn sicher schon 5-mal oder noch mal öfters hier gesagt. Ich sage ihn trotzdem noch mal. Du kannst tun und lassen, was dir gefällt, wenn es dir gefällt, Gott zu gefallen. Nochmal. Du kannst tun und lassen, was dir gefällt, wenn es dir gefällt, dass Gott der Herr in deinem Leben ist. Er hat doch zugesagt, dass er das Beste für uns tun will. Er hat uns doch zugesagt, dass er uns Leben im Überfluss geben will. Glauben wir das wirklich? Oder ist das für uns nur eine geistliche Aussage geworden, die man als Christ halt tun muss? Die aber eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, mit unserem Leben nicht mehr viel zu tun hat. Wenn Gott wirklich das Leben ist und mir Leben im Überfluss schenken kann und will, dann gibt es doch für mein Leben nichts Besseres. Aber warum fällt es uns dann so schwer, ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott zu leben? Wenn ich endlich verstanden habe, dass Gott mir erfülltes Leben schenken will, dann führt ein Leben mit ihm dazu, dass ich das Beste für mein Leben erreichen werde und zum Ziel komme. Dann wird das Leben mit ihm keine fromme Pflichterfüllung mehr werden, die mir zur Belastung wird. Dann wird das Leben mit ihm zu etwas werden, was mein Leben reicher, sinnvoller, fröhlicher, heiler macht. Das genau hat das Volk Israel aus den Augen verloren in unserem Abschnitt. Wenn Gott wieder Mittelpunkt in meinem Leben wird, dann werden auch die Prioritäten in meinem Leben wieder neu gesetzt. Dann bekommen auch all die Dinge, die ich vorher angesprochen habe, wieder ihren richtigen Stellenwert. Wenn Gott wieder mein Verhältnis zu meiner Frau bestimmt, dann wird in dieser Beziehung auch wieder Liebe die Grundlage sein. Wenn Gott wieder mein Verhältnis zu meinen Kindern bestimmt, werden sie zu Persönlichkeiten werden können, weil sie an den Eltern sehen, dass Liebe und Wertschätzung der prägende Faktor sind. Wenn Gott wieder mein Verhältnis zum Geld bestimmt, werde ich nicht dem weltlichen Wahn nachjagen müssen, immer mehr zu besitzen, um dann festzustellen, dass mir zum Glück doch immer noch irgendwas fehlt. Und ich könnte jetzt mit all den Dingen weitermachen. Mit Zeit, Arbeit, Freizeit, mein Gegenüber, meinen eigenen Körper und. Wenn mein Verhältnis zu all diesen Dingen wieder von Gott bestimmt wird, werde ich befreit von meinem um mich selbst drehen müssen. Dann werde ich befreit von meinem Denken, das sich immer nur um mich dreht, und werde wieder frei für den Blick, den mir Gott schenkt, für ihn und für die anderen. In einem dritten Blickwinkel wollen wir uns jetzt die Folgen dieses Egoismus anschauen, wo hier vom Volk Gottes die Rede ist. Zurück zum Volk Israel in unserem Text. Was war die Folge davon, dass sie Gott aus ihrer Mitte verloren haben? In Vers 6 spricht der Herr: Achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und werdet nicht warm. Ihr verdient Geld und es ist wie wenn es in einem lochigen Beutel liegt. Gott spricht durch Haggai sehr deutliche Worte zu dem Volk Gottes. In allem, was sie taten, fehlte der Segen Gottes. Alles, was sie taten, führte nur dazu, dass sie immer noch mehr tun mussten. Alles, was sie taten, reichte nicht aus. Kennen wir das nicht auch manchmal? Wir rackern uns ab und merken, dass wir keinen Schritt vorankommen. Mir geht es manchmal so. Und dann geht die Kraft verloren. Und die Freude geht verloren. Und alles wird so träge und so schwer. Und wenn ich den Rückblick halte, stelle ich meistens fest, dass es genau die Phasen in meinem Leben sind, wo ich für mich selber gewurschtelt habe. Wo ich für mich selber Dinge entschieden habe. Wo ich nicht mehr Gott gefragt habe, was ist denn der richtige Weg? Ich merke in solchen Phasen, dass mir alles in den Händen zerrinnt. Und genauso ging es dem Volk Gottes hier in unserem Text. Sie bauten ihre Häuser aus, ein toller Gedanke, wir nutzen die Zeit aus. Und sie erlebten, dass ihnen doch alles unter den Händen zerrann. Sie konnten nichts festhalten. Ich weiß nicht, was sie alles gemacht haben, aber sie stellten fest, wir kommen nicht weiter. Sie hatten keine Zeit mehr, sich um das wirklich Wichtige zu kümmern. Mit allem, was sie erreichen wollten, erreichten sie nur das Gegenteil. Ich habe mich gefragt, war das eigentlich eine Strafe Gottes, die er diesem Volk dort auferlegt hat? Will er sie bestrafen, indem er ihnen die Ernte verwehrt? Will er sie bestrafen, indem sie ihren Hunger und ihren Durst nicht stillen können? Ich glaube nicht, dass Gott hier bestrafen will, sondern er zieht sich einfach aus dem Handeln dieser Menschen zurück. Wenn du einen Lottoschein gewinnst, der dir zusagt, dass du 100.000 Euro gewonnen hast, und du gibst ihn nicht ab, du reichst ihn nicht ein, ist es dann Strafe? Nein. Wenn ich ein Geschenk bekomme, bin ich auch dafür verantwortlich, dieses Geschenk auszupacken. Wenn ich das Geld nicht abhole, dann ist es doch meine Schuld und keine Strafe. Ich kann Dinge nur bekommen, wenn ich sie auch abhole oder eben annehme. Gott hat zugesichert, dass er sich um seine Kinder kümmern wird. Er hat ihnen zugesichert, in allen Lebenslagen ihnen genau das zu geben, was sie brauchen. Auch mir und dir. Wenn aber seine Kinder eigene Wege gehen und nicht mehr danach fragen, was Gott für sie gedacht hat, dann ist es keine Strafe Gottes. Dann ist es eine Entscheidung von mir, das nicht anzunehmen, was Gott mir schenken will. In seiner Liebe, in seiner Gnade. Gott hat uns so viele Verheißungen gegeben. Jemand hat mal ausgerechnet, für jeden Tag mindestens eine. Nehmen wir sie an? Oder gucken wir nur auf das, was uns wichtig ist? Wenn wir unsere eigenen Wege gehen, werden die Verheißungen, die uns Gott zusichert, nicht Teil unseres Lebens werden können. Wir werden sie nicht in Anspruch nehmen können. Denn dafür muss ich in dieser Verbindung mit Gott bleiben. Ein Geschenk, das ich nicht öffne, nützt mir nichts. Das liegt zu Hause rum und verstaubt. Wird nur zum Staubfinger. Gott ruft die Menschen in unserem Text durch Haggai wach. Haltet doch mal inne, ruft er ihnen zu. Achtet doch mal darauf, wie es euch geht. Jetzt, da ihr eure eigenen Wege gehen. Und auch uns, ruft Haggai zu.
achte mal darauf, wie es dir geht. Achte mal darauf, was dein Leben ausmacht. Wir werden aufgerufen, einfach mal zu checken, welchen Stellenwert Gott noch in unserem Leben hat. Spielt Gott noch eine Rolle in dem, was wir sagen und tun? Bitten wir Gott noch um die Führung, auch in den kleinen Entscheidungen unseres Lebens? Oder entscheiden wir nur noch nach logischen Gesichtspunkten? Fragen Gott nicht mehr? Es ist so einfach, im Alltagstrott Gott aus der Mitte zu verlieren und dann letztlich sich selbst zu verlieren. Aber gerade dann, wenn die Alltagswirren über uns hereinbrechen wollen, brauchen wir die Führung und die Leitung Gottes. Darum ist es auch eine gute Gewohnheit, sonntags morgens hierher zu kommen, der Predigt zu hören. Zu hören, dass Gott mich wieder wachruft und sagt, Mensch, pass mal auf, wie es dir geht. Ich will doch da sein, ich will dir doch helfen, ich will dir doch beistehen. Achte darauf, wie es dir geht. Achte darauf, welche Beziehung du noch im Moment zu mir hast. Und heute Morgen ruft der Geist Gottes durch die Stimme des Predigers Manfred Dreher dir zu und fragt dich, richtest du mir wieder das Haus deines Lebens zu meinem Tempel ein? Dass ich darin Wohnung nehmen kann und Mittelpunkt deines Lebens sein kann? Oder bleibt mein Haus weiterhin in deinem Leben wüst und leer, brachliegend, unbewohnt, eine verschlossene Wohnung? Zwar da, aber ohne Bedeutung. Und Hagar ruft auch uns zu, achte darauf, wie es dir geht. Ich will doch bei dir sein. Der vierte Blickwinkel, die Umkehr. Gott hat sehr deutlich zu Hagar, durch Hagar zu Zerubabel, zu Jeschua und dem Volk, dem restlichen Volk gesprochen. Er hat ihnen einen Spiegel vorgehalten, wie sie sich Gott gegenüber verhalten haben. Sie erkannten, dass sie Gott aus ihrer Mitte verloren haben. Und sie sind umgekehrt von ihrem falschen Lebenswandel. Sie haben sich wieder Gott zugewandt. Sie haben wieder angefangen, den Tempel zu bauen. Sie haben wieder angefangen, das Haus Gottes auch aufzubauen. Und Gott hat gesagt, ich bin bei euch. Ihre Prioritäten wurden wieder richtig gestellt. Und Gott stellt sich zu ihnen. Jetzt ist es wieder sein Volk. Gott stellt sich zu ihnen. Er sagt ihnen, ich bin bei euch. Das ist das Wesen Gottes. Er möchte Menschen nicht verwerfen oder strafen, sondern er will sie wieder zurechtbringen. Ihnen das geben, was ihnen zugedacht ist, was sie brauchen für ihr Leben. Denn er hat gesagt, ich möchte bei ihnen sein. Ich möchte, dass meinen Kindern nur das Beste zukommt. Und auch an mich und an dich gilt heute der Aufruf Hagars, wieder am Hause des Herrn zu arbeiten, wieder dem Herrn den Platz in unserem Leben einzuräumen, der ihm zusteht. Ich und du, wir sind das Haus des Herrn und der Tempel, in dem Gott Wohnung nehmen möchte. Was werden wir tun? Werden wir sein Haus in unserem Leben bereiten? Werden wir ihm Wohnung geben in unserem Haus? Werden wir unser Haus zu seinem Haus werden lassen? Dann wird er, so wie er es dem Volk Israel in unserem Text zugesagt hat, bei ihnen zu sein, dann wird er auch wieder in allen Lebenslagen bei uns sein. Und wir werden seine Führung erkennen können und werden erleben, wir sind nicht allein, denn er ist bei uns. Amen. Zum Segen möchte ich bitten, dem, dem es möglich ist, sich zu erheben. Der Herr sei vor dir und führe dich. Er sei neben dir und begleite dich. Er sei hinter dir und beschirme dich. Er sei unter dir und halte dich. Der Herr sei über dir mit seiner Gnade. Er leuchte dir mit seinem Licht. Er durchdringe dich mit seinem Geist. Er umfange dich in seiner Liebe, auf dass du dich ganz in ihm geborgen weißt und den Weg zu ihm findest. Der Herr schenke dir Frieden und Heil, Freude zu allem Tun, die Fülle seines Segens an jedem deiner Tage und auf allen deinen Wegen. Amen.